Hallo Männer, das hier sind Frauen. In der Chefetage gibt's die kaum. Bei Adidas, E.ON, MTU und Bayer haben alle nen Pullermann und dicke Eier. Und auch hier Reinschaft.
Frauen immer noch die zweite Wahl. Frauen zwischen alten Vorurteilen und neuer Frauenverachtung. Ein Hörbild von Jochen Korte in Zusammenarbeit mit Sabine und Manfred Scheuermann.
Doch die gläserne Decke hält was aus, wenn eine Frau den Job als Chefin kriegt. Dann schafft sie ja auch den ganzen Haushalt nicht. Kinderstress, Essen, Koch, Wäsche, Wäsche, Wasch.
Willst du waschen?
Ja, ein bisschen.
Dann machen wir weiter.
Ja.
Jetzt wollen Frauen die gleichen Posten, sogar den von Dr. Drosten. Aber weil Frauen von Wirtschaft nichts verstehen, würden durch sie alle Firmen pleite gehen.
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit höherem Frauenanteil in der Führung auch höhere Gewinne erzielen.
Was? Oh Gott, sind Frauen schwierig. Und auch bei der Kohle werden sie jetzt gierig. Aber gleiches Geld auch für die Frauen. Das kommt nicht so bald, da könnt ihr uns vertrauen.
Ja, wo sind sie denn, die großen Frauen? Große Frauen, die die Welt bewegt haben, die in der Weltgeschichte, in der Kulturgeschichte eine bedeutende Rolle gespielt haben. Berühmte Malerinnen, Komponistinnen, Dichterinnen, Philosophinnen, Mathematikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen. Wo man auch hinschaut, alles Männer. Muss doch was dran sein, dass Männer mehr auf dem Kasten haben als Frauen. Männer haben nicht nur mehr Muskelmasse, sie haben auch mehr Gehirn. Plato, Aristoteles, Newton, Kant, Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, Homer, Shakespeare, Goethe, Schiller, James Joyce, Thomas Mann, Charles Dickens, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Stevenson, Benz, Gebrüder Wright, Edison, Einstein. Alles Männer, Männer, Männer. Wo stecken sie denn, die Frauen? Alles Männer, die die Welt bewegten. Das ist doch der klare Beweis. Männer haben die geistige, kulturelle, politische Welt geprägt. Eindeutiger geht's doch nimmer. Große Geister, große Künstler, große Politiker, kurzum, das menschliche Genie ist männlich.
Nun ja, das ist die Schlussfolge der Einfachdenker. Und wir müssen betrübt hinzufügen, dass es von Ihnen heute noch viele gibt. An die Tatsache, dass Genies sich nur entwickeln können, wenn man sie sich entwickeln lässt, denken Sie nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Erst seit kurzer, sehr überschaubarer Zeit haben Mädchen eine ordentliche Schulausbildung erhalten. Jahrhundertelang war Mädchen der Zugang zu Bildung und Ausbildung versperrt. Mädchen konnten noch so begabt sein, wenn sie im Mittelalter, zur Zeit der Renaissance, in der Neuzeit, zur Zeit der Aufklärung den Wunsch äußerten, Malerin zu werden. Dann wurden sie ausgelacht. Nein, nein, Mädchen bleiben schön zu Hause, lernen, wie man kocht und Kleidung stopft, helfen bei der Ernte mal mit und werden rechtzeitig verheiratet. Konnten Mädchen um 1850 studieren? Nein, konnten sie nicht. Erst gegen Ende des Jahrhunderts erkämpften sich einige Frauen einen Studienplatz. Mädchen wurden jahrhundertelang von Bildung und Ausbildung ferngehalten. Und da gilt die einfache Regel, wenn man einen Menschen, das gilt für Jungen ebenso wie für Mädchen, nicht erlaubt, etwas zu lernen, dann wird er oder sie auch nichts lernen. Wenn ein Mädchen nicht zur Malerin ausgebildet werden darf, dann wird sie natürlich nicht Malerin. Man wird nicht zur Malerin, indem man nicht malt. Eine Frau wird nicht zur Komponistin, indem sie nicht komponiert. Das ging so bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und auch um 1900 war es fast unmöglich, dass eine junge Frau zum Studium zugelassen wurde. Wenn man sich nun mit dem Thema Frauen in der Kultur- und Weltgeschichte genauer befasst, dann macht man die Entdeckung, dass es aber doch Frauen gegeben hat, die weltbewegende Leistung erbracht haben. Trotz der ganz und gar widrigen, einschränkenden, unmöglich machenden Umstände. Da muss man aber gleich hinzufügen, dass die Eltern dieser Mädchen, manchmal auch Verwandte oder Vorstände besonderer Institutionen, zum Beispiel Äbte von Klöstern oder Rektoren von Schulen, die Weichen gestellt haben, die zu einer Ausbildung führten.
Nun aber schnell einige Beispiele für Frauen, die die Welt bewegten. Maria Gaetana Agnesi. Sie lebte von 1718 bis 1799. Mathematikerin. Entdeckte die Formel der agnesischen Hexe. Sie war ein Wunderkind und wurde von Anfang an gefördert. Sie hielt mit 9 Jahren Vorlesungen und sprach 7 Sprachen. Hier noch ein paar Beispiele für Frauen, die die Welt bewegten. Jane Austen, 1777 bis 1817. Eine der berühmtesten Dichterinnen der Welt. Eine genaue Beobachterin von Mensch und Natur, die Handlungen und Gegenstände präzise beschreiben kann. Sie erschafft mit Worten eine eigene Welt. Autorin von Stolz und Vorurteil. Marie Curie, 1867 bis 1934, Nobelpreisträgerin der Physik und unglaublich aber wahr, sie erhält einen 2. Nobelpreis, den in Chemie. Wegweisende Forschungen auf dem Gebiet der Atomphysik haben sie zu einer weltweit führenden Naturwissenschaftlerin gemacht. Und noch eine Sensation und einzigartig in der Weltgeschichte. Ihre Tochter Irene erhält ebenfalls den Nobelpreis in Chemie. Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, Universalgenie, Äbtissin, Visionärin, Dichterin, Komponistin, Naturwissenschaftlerin, eine der meistbeachteten Persönlichkeiten des Hochmittelalters. Sie hatte enge Kontakte zum Papst. Katharina die Große, 1729 bis 1797, zunächst deutsche Prinzessin, dann Zarin auf dem russischen Thron, eine kluge Reformerin und Regierungschefin. Mutiges, schnelles Handeln bringt sie auf den Thron. Clara Schumann, 1819 bis 1896, bedeutendste Pianistin des 19. Jahrhunderts, Komponistin. Bertha von Suttner, 1843 bis 1914, Kämpferin gegen den Militarismus und Antisemitismus, Autorin des Romans »Die Waffen nieder«, als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und Frauen als Staatenlenkerinnen? Da gibt es Beweise, dass sie das sehr gut konnten, wenn man sie nur ließ. Und siehe da, wenn das Erbfolgerecht Mädchen berücksichtigte, regierten die Frauen ohne mit der Wimper zu zucken. Elisabeth I. von England, die dem mächtigsten Mann der Welt, dem spanischen König Philipp, die Stirn bot und seine stolze Armada versenkte. Und Maria Theresia hat ebenfalls erfolgreich regiert und dabei noch ein Kind nach dem anderen bekommen. 13 Kinder übrigens. Oder Queen Victoria, mächtigster Mensch der Welt zur Zeit des englischen Empires. Und die auch eine respektable Anzahl von Kindern auf die Welt gebracht hat. Oder nehmen wir Angela Merkel, von der Ex-Kanzler und Macho Schröder behauptete, sie könne es niemals. Und wie lange kann sie es? Wir sind im 15. Jahr ihrer Regierung. Am Gehirn kann es wohl doch nicht liegen. Es gibt sie ja, die weiblichen Genies. Dass es tatsächlich mehr berühmte Männer in der Weltgeschichte und Kulturgeschichte gibt, ist den sozialen Verhältnissen zu verdanken. Aber die ändern sich zurzeit. Und wir dürfen daher noch viele große Taten und Leistungen von Frauen erwarten.
Guten Tag, meine Damen und Herren, erklärt die Stimme souverän. Mein Name ist Tina Stern, bin hier an Bord der Kapitän. Wir starten gleich Richtung Nord-Nordwest.
Männer, die sich abfällig über Frauen geäußert haben, hat es schon immer gegeben. Hier ein paar chauvinistische Zitate. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist von Natur aus derartig, dass der Mann über der Frau steht, dass der Mann herrscht und die Frau beherrscht wird. Aristoteles, griechischer Philosoph. Der wesentliche Wert der Frau liegt in ihrer Gebärfähigkeit und in ihrem hauswirtschaftlichen Nutzen. Thomas von Aquin, Kirchenlehrer. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Martin Luther, Reformator. Fürchte den Bock von vorn, das Pferd von hinten und das Weib von allen Seiten. Anton Tschechow, russischer Schriftsteller. Die Frau ist ein menschliches Wesen, das sich anzieht, schwatzt und sich auszieht. Voltaire, französischer Autor und Aufklärer. Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Charles Bukowski, US-amerikanischer Schriftsteller. Sprüche von gestern? Sowas sagt heute kein Mensch mehr. Oh doch, das Bukowski-Zitat kann man sich breit auf ein T-Shirt gedruckt bei Amazon bestellen. Und in der aktuellen Deutschrap-Szene gibt es noch erheblich schlimmere Sprüche.
Es ist gerade einmal 102 Jahre her, dass die Frau in Deutschland zur Wahlurne gehen durften. Und erst 1958 wurde die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gesetzlich vorgeschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die rechtliche Situation der Frauen wesentlich verbessert. Trotzdem gibt es nach wie vor Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Frauen sind mittlerweile in fast allen Berufsfeldern tätig, auch dort, wo einst nur Männer arbeiteten. Zunehmend gibt es in der Bundeswehr auch Soldatinnen und immer mehr Frauen überzeugen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen oder in der Wirtschaft, wo früher kaum Frauen anzutreffen waren. Allerdings ist der Anteil der Frauen in diesen Berufszweigen immer noch gering. Außerdem sind Frauen selten in Führungspositionen zu finden. Wenn man die Gehälter von Frauen und Männern in gleichen Positionen vergleicht, stellt man fest, dass Frauen in der Regel schlechter bezahlt werden. Die Gleichstellung der Frau ist noch nicht erreicht, weder im öffentlichen noch im privaten Bereich, weder im praktischen noch im ideellen. Frauen werden unterbewertet. Die zähen Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung haben auch damit zu tun, dass sich im Verlaufe der Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden eine männliche Zivilisation entwickelt hat. Mit der Sesshaftwerdung der Menschen begann die Aufwertung des Mannes. Der Mann war das Maß aller Dinge. Menschsein hieß Mannsein. Diese Wendung zum Androzentrismus begann vor 6.000 bis 10.000 Jahren. Was Tausende von Jahren gehalten hat, überwindet man nicht in 100 Jahren. Die Welt wurde für den Mann aus- und eingerichtet. Patriarchalismus ist im Bewusstsein der Menschen, auch der Frauen, tief verwurzelt und wurde erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts in Frage gestellt.
Erst im 20. Jahrhundert? Aber wir hatten doch schon im 18. Jahrhundert die Aufklärung, in der immer wieder die Würde des Menschen proklamiert wurde. Und wurden nicht auch in Amerika schon 1776 die Rechte des Menschen ausgerufen? Alle Menschen sind von Natur aus gleich und unabhängig. Und dann dieser wunderbare Zusatz: Alle haben ein Recht darauf, nach Glück und Sicherheit zu streben. Pursuing happiness and safety. Galt das nur für Männer? Ja, das galt nur für Männer und für die Sklaven, die später kamen, galt das erst recht nicht. Und wie war das in der Französischen Revolution? Da wurde doch auch die Würde des Menschen auf die Fahnen geschrieben. Für alle Menschen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ja, gewiss, aber das alles nur für Männer. Menschsein hieß auch um 1790 noch Mannsein. Und wenn man es genau nimmt, hieß Menschsein auch noch im 19. Jahrhundert Mannsein. Von wegen Aufklärung. Ein Blick in die Geschichte der Philosophie zeigt, dass unsere großen Geister der Aufklärung und später der idealistischen Philosophie von Anfang an klischeehafte, oft genug abwertende Frauenbilder im Kopf hatten.
Über die Frage, ob Nietzsche 1842 bis 1900 ein Frauenhasser war, kann man sich lange streiten. Das Zitat »Gehst du zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht«, jenes Zitat, das nur allzu gerne in fröhlicher Biertischmännerrunde lauthals gegrölt wird, ist ein Zitat aus seinem Werk »Also sprach Zarathustra«. Es ist eine alte Frau, die es dem Protagonisten mit auf den Weg gibt. Es ist also weder eine persönliche Aussage Nietzsches noch seine Meinung. Nietzsche hat den Führungsanspruch des Mannes unterstrichen, aber er war wohl kein Frauenfeind. Da müssen wir den Blick auf Schopenhauer werfen, 1788 bis 1862. Als Gleichstellungsbeauftragter würde er sich wahrlich nicht eignen. Er hält das weibliche Geschlecht für minder bemittelt, was für ihn in der Natur der Sache liegt und keinesfalls als Ungerechtigkeit anzusehen ist. Eine Frau hat sich nicht selbst zu verwirklichen, sondern an der Seite eines Mannes auszuharren, der das Sagen hat. Dem Betätigungsfeld der Frauen sind enge Grenzen gesetzt. Wörtlich: Zu Pflegerinnen und Erzieherinnen unserer ersten Kindheit eignen die Weiber sich gerade dadurch, dass sie selbst kindisch, läppisch und kurzsichtig, mit einem Worte zeitlebens große Kinder sind. Eine Art Mittelstufe zwischen Kind und dem Manne, welcher der eigentliche Mensch ist. Zitat Ende. Unglaublich, sowas könnte auch in den Texten zeitgenössischer Deutschrapper vorkommen.
Mal ehrlich, nach diesem starken Tobak muss hier mal ein Kontrapunkt gesetzt werden. Es gab nämlich eine Zeit, da wurden Frauen nicht nur hochgeschätzt, nein, man sprach die Hochschätzung auch öffentlich aus. Das hörte sich dann so an. Ich wollte, es lebte nie ein Mann, der gegen eine Frau sich hätte vergessen. Ich lob die Frauen früh und spät. Ihr Lob, das will ich immer mehren. Wer Frauen den Preis nicht zugesteht und wer mich wollt von Frauenlob abkehren, den wollte ich fortan im Gesange schelten. Ich lob die werten Frauen zart, sie können reichlich alles Leid vergelten. Heinrich von Meißen, 1270 bis 1317. Das war die Zeit des Minnesangs im Mittelalter. Die hätten sich die Schlagersänger von heute zum Vorbild nehmen sollen. Oder die Deutschrapper, die mit wüsten Beschimpfungen über die Frauen herfallen. Allerdings muss man anfügen, dass diese Lieder mehr Schein als Sein darstellen. Minnesang war höfische Verklärung und Idealisierung. Im Alltag gingen die Ritter wenig zimperlich mit ihren Frauen um. Aber immerhin.
Friedrich Schiller, der große Klassiker, hat mit Wucht auf die Klischee-Pauke gehauen und das mit lang andauernder Wirkung, denn sein bekanntestes Gedicht »Die Glocke« war Pflichtlektüre aller Schulen des Landes vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik. Viele Verse werden heute noch zitiert. Die Rollenverteilung wie mit dem Vorschlaghammer in Granit gemeißelt. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen. Während er nun erlistet und erraffet, etwa so wie die Manager der Deutschen Bank oder des VW-Konzerns, bleibt die Frau hübsch zu Hause und betreut die Kinderschar. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben. Rollenklischees schon bei den Kindern. Mädchen gelehrsam, Jungs aggressiv. Aber Mutti macht das schon, lenkt die Kraft der Knaben in die richtige Richtung. Schillers Frauenbild in seinem Werk. In der Realität sah es anders aus. Verlässliche Quellen berichten, dass er eine Zeit lang eine Ménage à trois geführt hat, was angesichts des Geschwurbels in der Glocke ja eigentlich ganz sympathisch ist.
Einsam und allein steht ein englischer Philosoph auf der Seite der Frauen. Es ist John Stuart Mill, der um eine humane Philosophie ringt, die der Gesellschaft zunutze ist. Menschen haben ein Anrecht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Frauen haben ein Recht auf die politische Wahl. 1869 setzt er sich in seinem Buch »The Subjection of Women« für das Frauenwahlrecht ein. Für die damalige Zeit eine Sensation. Leider hat sein Einsatz den Frauen nichts gebracht. Auf den britischen Inseln haben im 19. Jahrhundert Frauen jahrzehntelang für das Frauenwahlrecht gekämpft. Zunächst mit friedlichen Mitteln, Plakate, Vorträge, Versammlungen. Doch das männliche Establishment hat sich darüber nur lustig gemacht. Ab 1900 wurden die Suffragetten deutlicher. Da flogen schon mal Steine und Briefkästen wurden angesteckt. Ab 1912 entwickelte sich der Protest zu einer Art Bürgerkrieg der Geschlechter. Es spielten sich unvorstellbare Szenen ab, Gewalt und Gegengewalt. Es wurde eine brutale Jagd auf Suffragetten veranstaltet. Der Erste Weltkrieg bremste die Bewegung aus. 1918 bekamen die Frauen eingeschränktes Wahlrecht, abhängig vom Alter und Besitz. Echte Wahlberechtigung erreichten sie erst 1938. Die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist aber auch am Anfang des 20. Jahrhunderts kein Top-Ten-Thema der Philosophie. Erst die Philosophen des mittleren 20. Jahrhunderts korrigieren das androzentrierte Weltbild. Die Existenzialisten nehmen die Frauen ernst und sie haben einen führenden Kopf, der einer Frau gehört, Simone de Beauvoir, die mit Sartre zusammenlebt. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. So schreibt es Simone de Beauvoir 1949 in ihrem Buch »Das andere Geschlecht«. Ein Buch, das den Feminismus des 20. Jahrhunderts wie kaum ein anderes geprägt hat. Bei Simone de Beauvoir findet sich bereits die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, zwischen biologischem und sozialem Geschlecht und damit der Ursprung der modernen Geschlechterdebatte und der Gender Studies. De Beauvoir beschreibt die hierarchischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen, in der die Unterdrückung der Frau begründet liegen. Doch so fest diese Strukturen auch sein mögen, als Existenzialistin glaubt Beauvoir fest an die Möglichkeit, sich diesen Zwängen zu widersetzen. Der deutsch-US-amerikanische Psychoanalytiker Erich Fromm, 1900 bis 1980, hat sich sehr deutlich auf die Seite der Frauen gestellt. Er fordert Gleichberechtigung und Gleichstellung. Im Zuge einer Reform der Gesellschaft muss das Patriarchat beendet werden.
Und wer kümmert sich heute philosophisch um die Belange und Rechte der Frauen? Hier ist Judith Butler zu nennen. Sie ist die bedeutendste Philosophin für die feministische Bewegung, für die Gendertheorie und die kulturwissenschaftliche Erforschung sexueller Identitäten, den sogenannten Queer Studies. Butler kann als Nachfolgerin von Simone de Beauvoir gesehen werden. Auch sie weist auf die kulturelle Prägung der Geschlechter hin. Sie geht aber noch einige Schritte weiter. Butler weist der Sprache besondere Wirkungskraft zu. Der Begriff, also die Bezeichnung für etwas, erlangt konstruierende und konstituierende Wirkung auf einen Gegenstand. Das Ding ist, wenn man so will, so wie man über es spricht. Was bei Gegenständen relativ einfach zu verstehen ist, wird bei Menschen und seinem Verhalten schwieriger. Es geht dann um den allgemeinen Diskurs, den gesamten gesellschaftlichen Kontext, das Denkgebäude der Gesellschaft. Ein Mann wird als Mann erst dadurch definiert, indem wir ihm die männlichen Eigenschaften mit sprachlichen Begriffen zuschreiben. Dasselbe gilt für die Frau. Darüber hinaus spielt das Rollenverhalten, die Performance, eine mitbestimmende Rolle. Dem Biertisch-Antifeministen dürfte es an geistigem Rüstzeug fehlen, den die Gedanken Butlers zu folgen. Aber auch versierte Kenner der Gender-Debatte verweigern Butler die Gefolgschaft. Performance? Die Welt ist doch keine Theaterveranstaltung mit Drehbühne und Rollenkostüm. Vorsicht, da sollten wir nicht vorschnell abschalten. Handeln wir nicht oft auf verschiedenen Ebenen in Rollen mit vorgegebenem Drehbuch. Durchaus auch in Kostüm. Nicht nur der Richter in der Robe, die Polizistin in der Uniform, sondern auch ich, wenn ich zum Jubiläumsempfang ein dunkles Kostüm anziehe. Der Gedanke, dass wir auch und gerade im Verhalten der Geschlechter uns selbst performativ beeinflussen, ist es wert, in die Debatte eingebracht zu werden.
Kurt Tucholsky hat schon in den 20er Jahren die Situation scharfsichtig analysiert, indem er sich mit dem deutschen Mann beschäftigt hat.
Lamento. Der deutsche Mann, 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 das ist der unverstandene Mann. Er hat ein Geschäft.
Und wie war das nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland? Die Gleichberechtigung der Frauen wurde ins Grundgesetz aufgenommen. Aber wer nun meint, dass sich die BRD zu einem fortschrittlichen, frauengerechten Land entwickelt, irrt sich gewaltig. Das schwache Geschlecht wird als solches behandelt. Frauen dürfen ohne Genehmigung ihres Mannes kein Konto eröffnen. Das durften sie erst 1958, nachdem ein Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet wurde. Arbeiten durften sie nur, wenn die Arbeit nicht den Pflichten der Haushaltsführung entgegenstand. Bis 1977 musste der liebe Gatte sein Einverständnis geben. Frauen blieben zweite Wahl. Im ganzen Land wurden Altherrenwitze erzählt. Ein geradezu idiotischer Minisexismus findet sich im privaten wie im öffentlichen Bereich. Wenn ein Kind geboren wird, ist es gut, wenn es ein Junge ist. Ist es ein Mädchen, ist es eben nur ein Mädchen. In der Erziehung wird die uralte Leier gespielt, Mädchen rosa, Jungen blau, Mädchen spielen Mutter und Kind, Jungs spielen Räuber und Gendarmen. Mädchen spielen mit Puppen, Jungs spielen mit Autos. Verräterisch die Schlagertexte zwischen 1950 und 1980. Was da über die Häupter der Hörer und Hörerinnen geschüttet wurde, folgte nicht nur den gängigen Klischees, sie verstärkten sie. Frauen müssen schön sein, damit sie von Männern begehrt werden. Ob nun die schönen Beine von Dolores besungen wurden oder ob Howard Carpendale das schöne Mädchen auf Seite 1 des Katalogs haben will, das alles kann unter der Rubrik Sexismus verbucht werden. Und alle nahmen diesen Sexismus hin. Und wenn Gigi Anderson sang, Nein heißt Ja, wenn man so lächelt wie du, ist das nun wirklich ein starkes Stück. Nicht Mini-Sexismus, sondern klarer Sexismus. Und es verwundert sehr, wie unsensibel die Zuhörerschaft, auch die weibliche, mit diesen Texten umgegangen ist. Alle trällerten fröhlich mit. Und wenn die besser Betuchten des Abends ins Theater gingen, um sich eine Operette anzuhören, dann durften sie sich an Texten wie diesen erfreuen. Robert Stolz, die Operette »Ich liebe alle Frauen«. Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann und jeder Mann hat seinen Liebesroman. Aber ich habe 10 bis 12 und mehr beinahe. Denn für mich sind die Mädels nur zum Küssen da. Tralalala. Refrain, ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Doch was ich tue, ich denke immer zu an eine bloß. Und diese eine, diese kleine, hat die Beine und ein Mund hat die kleine. Ja, das eine ist mir sonnenklar, ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Und doch gehört nur eine offenbar, denn die eine, die ich meine, küsst ja famos.
Aber es geht noch schlimmer. Und wie man hinzufügen muss, blöder. zum Beispiel in der Operette Paganini von Franz Lehár.
Gern hab ich die Frauen geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist.
Gern hab ich die Frauen geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist. Dachte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie ja hier. Ja, glaub mir, nie nahm ich Liebe schwer. Ich liebe heiß, doch treu bin ich nicht sehr. Bin ein Mann, nicht viel dran. Na wollen wir doch nicht so kleinlich sein. Das ist Kunst. Da muss man nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Nein, muss man nicht. Aber wenn ein Mann singt, nimm sie dir, dafür sind sie ja hier, dann kann man nicht Überkunst sinnieren und Großzügigkeit durch Überhören des Textes an den Tag legen. Dieser Text ist erstens frauenfeindlich, zweitens geschmacklos und drittens unglaublich doof. Er ist eine Beleidigung für jede Frau. Und es ist schon höchst merkwürdig, dass ein Komponist wie Lehár, der ja wunderbare Melodien geschrieben hat, seinem Textschreiber nicht auf die Finger geklopft hat. Und noch merkwürdiger ist es, dass Sänger, Regisseure und letztendlich das Publikum sowas akzeptieren. Hochgradig verräterisch auch die Werbung aus der Wirtschaftswunderzeit. Die Frau in der Rolle der Putzfrau und Köchin prägte die Reklamewelt. Über die Vorstellung der Rollenverteilung bei Mann und Frau ließen die Werbungsmacher keinen Zweifel. Die Frau, adrett zurechtgemacht, gehört hinter den Herd und vor die Waschmaschine. Staubsaugen, bügeln, backen, putzen und immer schön lächeln, um dem Mann zu gefallen. Die Werbeabteilung von Dr. Oetker bringt es doch tatsächlich fertig, in einem TV-Spot die folgende Botschaft zu verkünden. Wörtlich: Die Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich kochen und was soll ich anziehen? Und das war eben nicht satirisch gemeint. Es ist schon erstaunlich, Zeitgeist hin, Zeitgeist her, dass die Frauen sich das haben gefallen lassen.
Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Mit Stöckelschuhen und viel zu engen Hosen sitzt man nicht nur unbequem. Die Füße finden auch keinen Halt. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann da schon widerstehen? Aber wer dann grün sieht, hat kein Verständnis mehr für die weibliche Eitelkeit.
Es gibt falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel Nichtbeachten der Vorfahren.
Und das leidige Anfahren an einer Steigung, das endet auch schon mal so.
Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt.
Trotzdem kommt der Bezeichnung typisch Frau Bedeutung zu. Denn es gibt Fahrmanöver, mit denen sie schlechter zurechtkommt als er. Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder und geben schließlich auf. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik. Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkradeinschlag nicht aus. Oft bereitet es den Damen große Schwierigkeiten, über ihre rechte Schulter nach hinten zu schauen und gleichzeitig das Lenkrad nach links einzuschlagen.
Und wo stehen wir heute? Die Entwicklung hat eine helle, eine graue und eine dunkle Seite. Zunächst die helle. Der Gedanke der Gleichstellung ist in Bewegung gekommen. Gleichberechtigung ist gesetzlich verankert. An der Gleichstellung wird gearbeitet. Unter anderem mit Hilfe der Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen. In den Bereichen Recht, Bildung und Sexualität haben sich deutliche positive Veränderungen vollzogen. Die graue Seite? Wenn es um Gleichberechtigung und Gleichstellung geht, wird vor lauter Rhetorik oft das Handeln vernachlässigt. Manches hört sich schöner an, als es ist. Augenschein, Fakten, Statistiken belegen, dass Frauen weniger Führungspositionen innehaben, dass sie bei gleicher Leistung immer noch weniger verdienen, dass sie als Mütter einen hohen Preis für die Kinder zahlen müssen. Alleinerziehende sind oft zeitlebens auf Hilfe angewiesen. Die dunkle Seite zeichnet sich dadurch aus, dass wir heute, anders als vor 30 Jahren, eine aktive Gegenbewegung zur Gleichstellung der Frauen einem aggressiven Antifeminismus feststellen müssen. Damit ist die dunkle Seite nicht einfach nur dunkel, sondern rabenschwarz. Die erreichten Fortschritte, die, wie man hier wiederholen muss, ja immer noch nicht zur wirklichen Gleichstellung geführt haben, werden von Männern kritisiert. Diese Männer fühlen sich ungerecht behandelt. Zum üblichen Klischee, Frauen sind weniger leistungsfähig, kommt nun das Bild der Frau, die sich auf Kosten der Männer emanzipiert.
In der Deutsch-Rap-Szene ist Frauenverachtung ein Leitthema. Hier werden in den Texten nicht sexistische Anspielungen gemacht, hier wird gnadenlos zugeschlagen. Sie wollen gehört werden und sie werden gehört. Und da steckt das Problem. Das Lied Sex und Gewalt, gespickt mit widerlich frauenfeindlichen Aussagen, ist auf YouTube 3 Millionenfach aufgerufen worden. Frauenverachtung, Frauenhass, Gewaltverherrlichung und, wie man hinzufügen muss, unüberbietbare Dummheit. Zirkuliert nicht hinter vorgehaltener Hand oder in verdunkelten Hinterzimmern auf geheimen Internetseiten. Nein, es breitet sich ungehemmt im Lichte des Tages aus. Aber das ist doch nur Musik. Es ist auch Musik, aber eben nicht nur Musik. Es werden Hassbotschaften in die Öffentlichkeit geschleudert. Frauen wird das Menschsein abgesprochen. Sie werden zu reinen Lustobjekten degradiert. Wie ist es überhaupt möglich, dass solche Texte in einem zivilisierten Land entstehen? Übrigens ist es nicht so, dass die Rapper mit Kritik umgehen können oder gar Einsicht zeigen. Sie bezichtigen ihre Kritiker, die Freiheit der Kunst oder der Meinung beschneiden zu wollen. Da ist dann von elitärer Arroganz und Bildungschauvinismus die Rede. Heterosexuelle Normalos der Mittel- und Oberschicht, so sagen sie, üben sich in Überheblichkeit. Der Rapper Flair deutet in seinem Song Dreckstück eine Art Dialog mit dem Altrapper Bushido an. An einer Stelle heißt es: Wenn du in deinem Bett sitzt, halb nackt, du Dreckstück, ich wusste, dass du so bist und jeden Dreck fickst. Nur weil du eine Frau bist und man dir in den Bauch fickt, heißt das nicht, dass ich dich nicht schlage, bis du blau bist. Soll man hier abwinken? Nach dem Motto, man hört und sieht doch auf den ersten Blick, dass hier nur Dummheit am Werke ist, zumal die musikalische Qualität doch auch kaum das Niveau von Alle meine Entchen erreicht. Soll man hier abwinken? Was soll's? Der Rapper entlarvt seine Gestörtheit doch von selbst? Wohl wahr. Aber wir müssen uns klar machen, dass unter den Hörern wahrscheinlich auch viele Gestörte sind und dass es bei ihnen zu Resonanzerscheinungen kommen kann. Resonanz heißt mitschwingen, dann mitsingen und irgendwann mittun. In Anbetracht der Tatsache, dass sich eine neue Frauenfeindlichkeit entwickelt, muss man diese Texte als gefährlich bezeichnen. Sie können zu Brandbeschleunigern dieser Entwicklung werden.
Im Februar 2021 erscheint im Spiegel der Leitartikel Feindbild Frau – Die dunkle Welt enthemmter Männer. Das Spektrum der Gewalt gegen Frauen, so heißt es im Artikel, in der On- wie Offline-Welt ist groß. Hetze im Internet, vor allem von rechts, soll Frauen mundtot machen. Sie werden gestalkt oder bloßgestellt, etwas durch Revanche-Porn, bei dem Ex-Partner intime Aufnahmen aus Rache digital verbreiten. In Partnerschaften werden Männer gegen Frauen handgreiflich und kontrollieren sie über Apps und Spycams. Es müssen ja nicht gleich Schläge und Internet-Einträge sein, aber der Umgang miteinander und der Tonfall wird immer rauer und aggressiver. Das Internet wird zur Kampfarena gegen die Gleichstellung. Noch einmal der Spiegel. Seit Jahren wächst die sogenannte Manosphäre, also die frauenfeindliche Szene im Netz, in der sich viele Rechtsextreme tummeln und sie wird radikaler. Experten sprechen inzwischen sogar von Terror in Teilen der Bewegung. Auch die Statistik zeigt, dass Gewalt gegen Frauen zunimmt. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes verharren trotz mehr Hilfsangeboten seit Jahren auf hohem Niveau. 2019 wurde durchschnittlich jeden zweiten oder dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Durchschnittlich alle 33 Minuten registriert die Polizei eine Frau, die Opfer einer vollendeten oder versuchten gefährlichen oder schweren Körperverletzung in ihrem häuslichen Umfeld wurde. Insgesamt wurde in der BKA-Statistik 115.000 Frauen als Opfer von Partnerschaftsgewalt geführt.
Doch am Anfang ist das Wort. Vor den Angriffen die Hasstiraden. Die Gewalt vollzieht sich im ideologisch vergifteten Klima der Frauenfeindlichkeit. Was sind das für Männer, die gegen Frauen hetzen?
Da gibt es zunächst die PUAs, die Pick-up-Artists. Männer, die die Kunst beherrschen oder erlernen wollen, Frauen aufzureißen. Einer der deutschen Chefideologen, M. Böhm, hat ein Buch unter den wegweisenden Titel »Ich kann euch alle haben« geschrieben. Sodann muss die Gruppe der MGTOWs erwähnt werden. MGTOWS, Men are going their own way. Diese Männer halten sich von Frauen fern und wollen ihr eigenes Ding machen. Sie sehen sich einer großen Frauenverschwörung ausgesetzt und wollen ihr entkommen und sie bekämpfen. Weniger bekannt und wohl auch weniger bedeutend ist die NoFap-Bewegung, was frei übersetzt nicht onanieren bedeutet. Die Männer dieser Gruppe praktiziert angeblich Enthaltsamkeit, versagen sich Sex, Selbstbefriedigung und Pornokonsum. Aber sie hetzen auch gegen Frauen. Erhebliche Bedeutung haben indessen die Incels gewonnen. Das Kürzel setzt sich zusammen aus Involuntary Celibates, also unfreiwillig zölibatär lebende Männer. Frauen, so folgern sie, haben die Schuld an ihrer Misere und daher ist es legitim, sich an ihnen zu rächen. Manche verharmlosen Vergewaltigungen, andere wünschen Frauen den Tod. Feminismus wird als Grundübel der Gesellschaft betrachtet. In einem Report des Deutschlandfunks vom 20.03.2021 heißt es, es gibt Hinweise darauf, dass die Attentäter von Halle und Hanau Verbindungen in die Incel-Szene hatten. Auch sie töteten nicht nur aus einer rechtsextremen, sondern auch aus einer antifeministischen Ideologie heraus. Der Halle-Attentäter nutzte in seinem Manifest typische Begriffe der Incel-Community. Während der Tat hörte er ein Lied, das als Incel-Hymne gilt.
Susanne Kaiser hat ein Buch unter dem folgenden Titel geschrieben: Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Männliche Herrschaft, so sagt sie, wird heute mehr als jemals zuvor in Frage gestellt. Manche Männer verlieren in unserem immer gleichberechtigteren System ihre dominante Rolle in der Gesellschaft, in der Familie. Viele empfinden das als Kontrollverlust, als Kränkung ihres Anspruchs. Diese in ihrer Männlichkeit verunsicherten Männer lassen sich leicht mobilisieren mit einem politischen Programm, das verspricht, das Patriarchat zu restaurieren und Frauen wieder auf einen untergeordneten Platz in der sozialen Hierarchie zurückzuweisen. Das sehen wir gerade. Unterschiedliche Akteure wie Incels, Maskulinisten, Rechtsextreme, Fundamentalisten und Rechtspopulisten kommen unter diesem Punkt zusammen. Abgehobene Sozialtheorie? Leider nein. Denken wir an Björn Höcke, Star der AfD. der dauernd über die Wiederentdeckung und Wiederherstellung der Männlichkeit schwadroniert. Und es gibt ja international noch ganz andere Kaliber, die in rückwärtsgewandter Eilfertigkeit das Patriarchat wieder erstellen wollen. Trump, Bolsonaro, Kaczynski, Orban und Erdogan, alles Männer, die die alte, die sogenannte natürliche Ordnung wiederherstellen wollen. Und vergessen wir nicht, Frauenfeindlichkeit geht einher mit Rechtspopulismus. Aufwertung, autoritäre Strukturen im Staat, Rassismus, Ausbeutung der Natur, Glorifizierung der Vergangenheit, Heraufbeschwörung einer großen nationalen Idee und auf der anderen Seite mit der Abwertung von Demokratie und der schrittweise Demontage jener Errungenschaften, die dazu dienen, die Menschenwürde und die Unversehrtheit von Natur und Umwelt zu schützen.
Wir müssen wachsam bleiben. Die gesellschaftliche Brisanz, die hinter der Frauenfrage steckt, muss erkannt werden. Auf politischer und privater Ebene muss es zu einem freundlichen Ausgang kommen. Ob per Erziehung oder staatliche Kampagnen, ob in der Schule oder am heimischen Esstisch. Wir sind alle gefordert, in Wort und Tat gegen Frauenfeindlichkeit und für Gleichstellung zu kämpfen. Vor 45 Jahren hat Erich Fromm in seinem Buch Haben oder Sein geradezu prophetisch geschrieben. Die Unterjochung der einen Hälfte der Menschheit durch die andere hat beiden Geschlechtern immensen Schaden zugefügt und tut dies weiterhin. Die ersten Schritte zur Befreiung wurden bereits unternommen. Vielleicht werden spätere Historiker feststellen, das revolutionärste Ereignis des 20. Jahrhunderts sei der Beginn der Frauenbefreiung und der Verfall der Männerherrschaft gewesen. Doch der Kampf um die Befreiung hat eben erst begonnen. Und der Widerstand der Männer ist nicht zu unterschätzen. Ihr gesamtes Verhältnis zu Frauen, einschließlich der sexuellen Beziehung, basierte auf ihrer angeblichen eigenen Überlegenheit. Sie haben bereits angefangen, sich im Umgang mit Frauen, die dem Mythos von der männlichen Überlegenheit keinen Glauben mehr schenken, recht unbehaglich und ängstlich zu fühlen. Und Fromm fordert unmissverständlich, die Frauen sind von der patriarchalischen Herrschaft zu befreien. Die Befreiung der Frau von der patriarchalischen Herrschaft ist eine fundamentale Voraussetzung der Humanisierung der Gesellschaft. Dem ist nichts hinzuzufügen. Packen wir es an.
Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren.
Frauen immer noch die zweite Wahl. Frauen zwischen alten Vorurteilen und neuer Frauenverachtung. Ein Hörbild von Jochen Korte in Zusammenarbeit mit Sabine und Manfred Scheuermann. Es sprachen Sabine Scheuermann, Manfred Scheuermann und Jochen Korte. Technische Betreuung Manfred Scheuermann. Eine Sendung des Freien Radios Neumünster.